Abend, Herr Greiner.
Guten Abend, Herr Zuheide.
Herr Greiner, fangen wir zunächst mal an mit der Analyse. Die Zahlen, 14 Milliarden liegen da ungefähr auf dem Tisch. Ist das eine Summe, von der Sie sagen, ja, in dieser Größenordnung wird sich das bewegen?
Also im Grunde genommen kann heute kein Mensch sagen, wie viel am Ende an Defizit bei den Krankenkassen da sein wird. Dafür ist diese Krise viel zu unberechenbar. Man hat jetzt ein Szenario aufgemacht, bei dem beispielsweise 20 Millionen Corona-Tests mit dabei sind. Da wissen wir auch nicht, ob wir diese Kapazität haben, ob wir die überhaupt verbrauchen. Andererseits wird es in einem zweistelligen Milliardenbereich sein, weil wir alleine schon aus den Lasten der Vorjahre, die jetzt langsam zu bezahlen sind, bereits etwa 7 Milliarden zu schultern haben.
Genau das möchte ich mit Ihnen etwas differenzieren, dass wir vielleicht zunächst mal die Corona-Kosten auflisten und dann sagen, es gibt noch eine Menge andere, die Sie gerade schon in Teilen angesprochen haben. Erstmal Corona-Kosten. Was klar ist, auf der einen Seite die Tests, die werden kosten. Was muss man sonst vielleicht noch rechnen?
Also vielleicht sollte man vorausschicken, dass was Corona angeht, eigentlich die Einnahmerisiken wesentlich höher sind als die Ausgabenrisiken. Bei den Ausgabenrisiken ist es ja so, dass wir gegenrechnen müssen, auch das, was zurzeit nicht stattfindet, nämlich all die Krankenhausbehandlungen, die zurzeit verschoben werden. Da wissen wir nicht, wie viele von denen nachgeholt werden. Ein Großteil wird da nachgeholt werden, aber natürlich sind auch hier die Kapazitäten im Sommer und im Herbst beschränkt. Wir rechnen da sicherlich bei den Tests mit einigen Kosten, aber auch der Verzicht zum Beispiel auf Krankenhausrechnungen im größeren Umfang, wo die Krankenkassen also nicht mehr das Recht haben, in dem Ausmaß hier die entsprechenden Rechnungen nachzuprüfen, oder auch die Erhöhung des Pflegeentgeltwertes, das heißt des Wertes, den die Krankenkassen an die Krankenhäuser zahlen für den Pflegebereich. Auch das führt zu sicherlich in Höhe von etwa 3 Milliarden Euro. Aber die Einnahmerisiken sind höher, sagte ich schon. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, auch die Beitragsstundungen für Unternehmen, die das eben zurzeit nicht zahlen können. Das kommt alles zusammen mit so 4 bis 6 Milliarden und macht damit den Hauptteil der Corona-Lasten aus.
Was übrigens, by the way, zeigt, wie wichtig Vollbeschäftigung ist. Wir haben ja lange eine Diskussion über Lohnnebenkosten geführt. Wir hätten eigentlich immer eine Diskussion über Arbeitslosigkeit führen müssen. Wir sehen jetzt, Arbeitslosigkeit steigt und sofort haben die Sozialkassen wieder ein Problem, oder?
Das ist richtig, aber Sie sehen auch, dass wenn die Vollbeschäftigung nicht da ist, wir dann sofort in ein Problem bei den beitragsfinanzierten Systemen kommen. Wir haben ja bisher sehr davon profitiert, dass wir immer mehr Beitragszahler hatten in der Vollbeschäftigung, dass wir durch Zuwanderung auch immer mehr an hohen Lasten bei den Krankenkassen, bei hohen Zuwachsraten schultern konnten. Also 3 bis 4% weit höher als die Inflationsrate war im Prinzip kein Problem in den letzten 10 Jahren. Und dadurch sind auch eine Menge Leistungsgesetze möglich gewesen, die alle ihren Sinn gemacht haben, aber die eben nachwirken und uns jetzt auch natürlich dann Probleme machen werden, wo das Geld knapper geworden ist.
Jetzt kommen wir genau auf das, was Sie da ansprechen. Also wir sagen, Corona auf der einen Seite, das birgt Risiken, aber es gibt eben Leistungsgesetze und jetzt geht's ans Bezahlen. Was fällt Ihnen da besonders auf? Pflege haben Sie gerade schon angesprochen.
Ja, wir haben eine direkte Finanzierung von Pflegeausgaben, insbesondere im Krankenhaus. Das ist beschlossen worden im letzten Jahr. Es wird also nicht mehr über die sogenannten Fallpauschalen abgerechnet, sondern alles, was an Pflege anfällt, soll eben auch bezahlt werden. Dafür gab es ja auch einen großen gesellschaftlichen Konsens. Macht das Ganze aber wesentlich teurer, weil natürlich hier dann auch entsprechend höhere Lasten anfallen. Andere, gerade in den letzten Jahren angefallene neue Leistungen sind im Bereich der Arzttermine, wo man gesagt hat, wir wollen die Ärzte dafür dann auch entschädigen, wenn sie schnelle Arzttermine anbieten oder auch Neupatienten aufnehmen. Oder denken Sie an die kleinen Selbstständigen, also diejenigen, die sich den GKV-Mindestbeitrag gar nicht leisten können. Da sind auch Senkungen stattgefunden, die natürlich auch dann auf alle anderen umgelegt werden müssen. Also wie gesagt, für jedes einzelne dieses Leistungsgesetzes kann man gute Gründe und Argumente finden. Aber es ist eben auch so, dass die sich dann aufsummieren zu relativ hohen Milliardensummen, die auf Jahre bezahlt werden müssen, was jetzt schwerer fällt, wo wir zur Rezession rübersteuern.
So, und damit ist die Kernfrage, wer soll das bezahlen? Wenn wir die Beiträge erhöhen, dann wären wir bei Zusatzbeiträgen, die nicht mehr bei 1,1% liegen, sondern möglicherweise bei 2,2% liegen würden. Wenn das nicht so ist, weil man die Arbeitsverhältnisse nicht belasten will, muss der Staat einspringen. Jetzt hat Herr Lauterbach vorhin gesagt, aber nur für Krankenkassen, die keine Rücklagen haben. Wie sehen Sie das?
Also es ist immer der leichteste Weg, dann über die Steuerfinanzierung zu gehen, wobei uns das in Zukunft natürlich auch nicht mehr so leicht fallen wird, wie es jetzt zurzeit noch ist, wo wir sehr geordnete Staatsfinanzen haben mit tiefen Taschen des Bundes. Auch das wird, wenn die
Ich glaube, wir
Rezession,
müssten sagen, Herr Greiner hatten.
ja, das muss man wohl. Also jetzt, wo es in eine Phase übergeht, wo an den Staat besondere Anforderungen kommen und wo die Steuereinnahmen dann auch nicht mehr so sprudeln werden, wird es auch für den Bereich der Gesundheit schwieriger sein, das entsprechend durchzusetzen. Das haben wir in den vorigen Jahren auch so gesehen, wo der Steuerzuschuss dann auch gern mal wieder zusammengekürzt wurde. Also es ist ein sehr unsicherer Bereich. Jetzt muss es aber sein, weil in die Rezession jetzt noch mit höheren Lohnnebenkosten, also mit höheren Beiträgen reinzugehen, das ist sowohl für die Arbeitgeber wie auch für die Arbeitnehmerseite eigentlich das falsche Mittel, weil bei den Arbeitnehmern fehlt dann einfach die Nachfrage und bei den Arbeitgebern ist ein weiteres Argument, in die Arbeitslosigkeit noch weniger dem entgegenzusetzen. Sodass ich erwarte, dass man sich am Ende einigen wird, einen Großteil dieser Lasten über Steuerfinanzierung zumindest für die nächsten 1 bis 2 Jahre abzudecken. Aber es wird sicherlich auch zu Beitragserhöhungen kommen. Ganz ohne wird das nicht abgehen, zumal in den letzten 10 Jahren praktisch keine Beitragspunkte mehr dazugekommen sind.
Übrigens, viele Krankenkassen hatten ja ohnehin schon noch nicht laut, aber darüber nachgedacht, in diesem Jahr, spätestens zum Ende des Jahres, hätten sie ohnehin Beiträge erhöhen müssen, oder?
Ja, das muss so sein. Die Krankenkassen sind sehr unterschiedlich aufgestellt und durch diese höhere Belastung, die wir eben schon besprochen hatten, hatten wir eigentlich erwartet, dass spätestens im nächsten Jahr, in 2021, die entsprechenden Reserven aufgebraucht sein werden. Es gibt Krankenkassen, die hätten vorher schon Probleme gehabt, hätten also ihren individuellen Beitrag schon eher erhöhen müssen und wären damit vermutlich noch stärker in Schieflage gekommen. Wobei es sicherlich auch Argument für eine gewisse Wettbewerbsverzerrung wäre jetzt zu sagen, diejenigen, die dort besser gewirtschaftet haben und höhere Reserven haben, von solchen Steuerzuschüssen jetzt entsprechend auszunehmen. Der bessere Weg wäre vermutlich, hier zum Beispiel durch einen entsprechenden prozentualen Aufschlag auf die Zuweisung zu den Krankenkassen hier eine gewisse Gleichbehandlung dann auch sicherzustellen.
Das war Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom aus Bielefeld, live im Deutschlandfunk. Herr Greiner, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Zuhaide. Schönen Abend.